Ja, mit den Predigern ist in diesem Monat ein bisschen was durcheinander gekommen. Die Silke, die kommt dann schon noch dran. Der Klaus hat in der kommenden Woche eine OP. Wenn ich es richtig verstanden habe, werden ihm zwei Wirbel im Halsbereich miteinander verschraubt. Er hat in letzter Zeit nur noch mit Spritzen gelebt. Ja. Ihn können wir auch in unseren Gebeten einschließen. Ja, also das Thema haben wir von Psalm 137 eindrücklich vor Augen geführt bekommen. Für unser Empfinden war das irgendwo zu viel. Also ich glaube 24 Wiederholungen, also da ist ja irgendwie übertrieben. Für den alttestamentlich denkenden Menschen und von seinem Empfinden her war das eben so, dass Wiederholung unterstreicht die Wichtigkeit. Das heißt, dem hebräisch denkenden Menschen vom Alten Testament her war klar, diese Sache mit der Güte Gottes ist wichtig. Also wenn das 24 Mal wiederholt wird, das kann nur aller wichtigst offensichtlich sein. Darüber wollen wir uns heute miteinander Gedanken machen. Ah, da haben wir es ja schon gehabt. Ah ja gut, den 34., den 136 werde ich nicht nochmal lesen jetzt. Okay, das Thema. Ich fange mit ein bisschen persönliche Geschichte an, werde sowieso einiges ein bisschen euch aus meinem Leben erzählen heute und unter diesem Gesichtspunkt, die Güte Gottes. Wie habe ich sie erlebt einerseits, aber wie habe ich sie gesehen auch? Habe ich sie gesehen oder war sie weg, war sie verdunkelt und vernebelt? Im März 2019 klingelte bei uns das Telefon, wir wohnten damals noch in Berlin. Ein Arzt aus der Charité war dran und hat gesagt, Herr Berg, sind Sie zu Hause, können Sie in einer Stunde im Krankenhaus sein? Wir haben eine Niere für Sie. Das war am frühen Abend, Daniela war zu Hause, sie konnte mich fahren, war also kein Problem. Wir hatten das gewusst, dass das irgendwann mal so ähnlich kommen würde, ein bisschen wie bei einer Schwangeren, die eben auf Abruf bereit sein muss. Ich hatte allerdings kein Köfferchen gepackt, wie es Schwangere normalerweise haben, weil bei mir doch die Anlaufzeit ein wenig lang gewesen war, als ich an die Dialyse kam im Jahre 2010. 2010 hat es geheißen, in 5-6 Jahren haben Sie eine Chance auf eine Niere. Dann wurde das irgendwann verlängert, auf 8 Jahre wird es schon sein. Und von 2010 bis 2019, es waren also 9 Jahre in meinem Fall. 9 Jahre lang mit dem Köfferchen leben, wäre ein bisschen lang. Aber wir sind ein bisschen in Hektik geraten und dann ins Krankenhaus gefahren. Die neue Niere, die ich bekommen habe, hat von Anfang an gut gearbeitet und schon nach ein paar Tagen waren meine Nierenwerte besser, als sie seit Jahren bei mir gewesen waren. Denn auch wenn man an der Dialyse ist, hat man ja nicht im Durchschnitt die Nierenwerte eines Gesunden, sondern eigentlich ist man irgendwo zwischen krank und gesund da irgendwo einzuordnen. Man kann leben, ja. Als ich nach einer guten Woche nach Hause entlassen wurde, war alles super, die Niere hat gut gearbeitet, die neue, und wir waren wirklich sehr froh. Dann kamen aber Komplikationen. Im März war die Transplantation, im April war ich wieder auf dem OP-Tisch. Das war so ein bisschen geplant, weil ich die Bauchfelldialyse gemacht hatte, das heißt, ich hatte noch ein Katheter im Bauch, der musste entfernt werden. Es war bei mir dann zwar schon höchste Eisenbahn, es hatte sich schon etwas entzündet im Bauch, die neue Niere wäre in Gefahr gewesen, wenn nicht die Ärzte schnell gehandelt hätten. Aber im Mai war ich dann wieder im OP, diesmal wegen Lymphflüssigkeiten, die sich um die neue Niere da gesammelt hatten und die drohten, sie abzuquetschen. Und das passierte dann im Juli wieder. Und zum dritten und letzten Mal dann nochmal im September. Als ich im Juli im Krankenhaus lag, habe ich dann über die Güte Gottes gelesen, nämlich Psalm 26, genau. Denn deine Güte habe ich oder steht mir, ist mir vor Augen. Diese einfache Aussage, da bin ich gestoppt, weil ich mich gefragt habe, ist das, stimmt das, ist das so bei mir, kann ich das jetzt sagen, jetzt wo ich wieder im Krankenhaus gelandet bin und wieder Unsicherheit da ist, wie geht es denn jetzt weiter bei mir? Ich musste in der Situation sagen, eigentlich kann ich es nicht wirklich so sagen. Und dann ist dieses Thema bei mir so eingeschlagen sozusagen. Ich habe es dann auch mitgenommen nach Hause und habe mich näher damit beschäftigt. Also da kommt sozusagen, da kommt es her, dass ich mich mit diesem Thema befasst habe und auch heute auf jeden Fall auch darüber predigen will, weil es mir so wichtig geworden ist insgesamt. Ich möchte also auch persönlich noch einiges sagen, aber zunächst mal kurz die objektive Wahrheit der Bibel beleuchten. Und die beginnt damit, dass Gott ist in seinem Wesen gut. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der uns sich in der Heiligen Schrift offenbart, ist in seinem ganzen Wesen gut. Er ist der Inbegriff des Guten und in diesem Sinn ist er auch alleine gut. So sagt es Jesus nämlich einmal, als jemand zu ihm kommt und ihn mit guter Meister anspricht, er sagt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Also unter uns Menschen ist niemand, den man wirklich von Gottes Perspektive her als gut im wahren Sinn dieses Wortes bezeichnen könnte. Gott ist vollkommen, lauter Liebe und Güte. Er ist der Inbegriff des Vollkommenen und der Liebe und der Güte. Gott ist der Ursprung und der Maß alles dessen, was gut ist im Universum. Du bist gut und tust Gutes. Denn der Herr ist gut, seine Gnade währt ewig, seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Und so weiter. Es gibt manche weitere Verse, die wir zitieren könnten, die einfach das unterstreichen, Gott ist gut. In der hebräischen Sprache haben wir hier, und im Psalm 136 zum Beispiel, diese 24 Mal immer dieses eine Wort Chesed. Das ist ein CH, das man ganz hinten im Rachen ausspricht. Also wir Deutschen können das sowieso nicht richtig aussprechen. Müsste man wahrscheinlich viele Jahre in Israel leben, um das wirklich zu lernen. Also wir sprechen hier das CH hier vorne. Also Lach, nee. Also gibt es unterschiedlich, okay. Aber jedenfalls so sprechen wir es nicht aus. Es ist dieses Wort, das die Zuwendung, die liebevolle Zuwendung Gottes zu uns Menschen beschreibt, wo er entschließt sich praktisch dazu, uns zu lieben. Und dann schließt er Bündnisse mit den Menschen. Wir haben ja erst mit der Barmherzigkeit angefangen, die finden wir auch. Das ist ein Gefühlswort, wenn sozusagen von den Eingeweiden her diese Regung kommt, dass man mitleidet, dass man gefühlsmäßig einbezogen ist in etwas. Von Jesus heißt es an manchen Stellen, wir finden das im Alten und im Neuen Testament, als Jesus die Volksmenge sah, die wie Schafe ohne Hirten waren, da heißt es von ihm in den moderneren Übersetzungen, er war innerlich bewegt. Das ist es so, dieses von den Eingeweiden her, Grundbedeutung ist eben auch, kommt hier von unten her, von den Eingeweiden her. Aber dieses Chesed ist dieser Begriff, der praktisch diese freiwillige Hinwendung, liebevolle Hinwendung Gottes zu uns Menschen beschreibt und eben er legt sich darin fest. Wenn wir die Bündnisse kurz anschauen, etwa Noah, Gottes Bündnis mit Noah, dann bringt Gott ihn durch die Sintflut hindurch, das ist totale Gnade und danach macht Gott einen Bund mit ihm, der Regenbogen ist das Zeichen. Solange die Erde steht, wird nicht aufhören. Saat und Ernte, Sommer und Winter, Frost und Hitze, Tag und Nacht. Noah muss gar nichts tun, aber Gott legt sich fest. Abraham, es ist ähnlich eigentlich. Wir haben diese Bundesschließung zwischen Gott und Abraham zweimal. Beim ersten Mal in Kapitel 15, da ist es auch ganz und gar nur Ausdruck der Gnade. Deine Nachkommenschaft wird sein wie die Sterne am Himmel und ich gebe euch dieses Land. Zwei Versprechen, die Gott ihm gibt. Abraham muss gar nichts tun. Kapitel 17 kommt dann die Beschneidung als Zeichen des Bundes eigentlich, aber auch als Verpflichtung von Abrahams Seite. So ist es natürlich auch dann bei Israel, bei Mose. Das Volk Mose mit den 70 Ältesten müssen sich verpflichten zum Gehorsam. Gott verspricht ihnen wiederum diese Versprechen von Abraham, Nachkommenschaft, Landbesitz und ich will euer Gott sein. Ich werde euch, bewahren und beschützen und mit euch gehen. Die Grundlage dieses Bundes aber ist genauso Gnade, denn die Gebote beginnen ja mit der Aussage, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Sklaverei geführt habe. Das ist die Grundlage, auf der dieser Bund mit Israel geschlossen wird. Also auch Gnade und dann Gott in seinem Wohlwollen steht dann auch zu seinem Bund, obwohl Israel immer wieder untreu ist. Gott straft sein Volk, aber er steht zu seinem Bund. Der neutestamentliche Bund, in dem wir stehen, ist ja nur Gnade. Der Apostel Paulus macht es im Römerbrief deutlich, Kapitel 5, Christus ist für uns gestorben, als wir noch Feinde waren, als wir noch Sünder waren, als wir noch schwach und unbrauchbar waren. Mit diesen drei Begriffen macht er deutlich, von unserer Seite war da nichts zu holen. Christus hat alles getan. Es ist reine Gnade, dass wir in einem Bund mit Gott sein dürfen durch Jesus Christus. Und dieser Begriff, dieses Chesed, steht etwa 100 Mal allein in den Psalmen, also 24 Mal schon in 136 und ungefähr 250 Mal im Alten Testament überhaupt. Das ist also eines der ganz, ganz wichtigen Begriffe. Das kann übersetzt werden mit Güte, Gnade, Liebe auch Treue schwingt damit rein, weil Gott eben steht zu seiner Verpflichtung, die er eingeht. Also diese ganze liebevolle, gnädige Hinwendung Gottes zu uns Menschen und seine Treue darin ist in diesem Begriff mit drin. Der sündige Mensch ist nicht gut und erkennt auch die Güte Gottes nicht wirklich und erkennt sie nicht an, wo er sie ein Stück weit erkennt. Wir als Christen natürlich haben, indem dass wir uns selber auch erkannt haben als Sünder in Gottes Licht und in Gottes Augen, auch ein Stück weit Gott in seiner Güte, Liebe und Treue erkannt. Aber der Mensch ohne Gott erkennt seine eigene Sündhaftigkeit nicht. Er geht ja immer noch von einem Gutsein aus. Es ist ja schon interessant, dass in der öffentlichen Diskussion ja immer noch der Satz auch wiederholt wird, der Mensch ist eigentlich gut. Das finden wir immer noch. Also ist nicht durch die Kriege und durch die Katastrophen, menschlich gemachten Katastrophen, irgendwie auf den Müll geworfen worden. Der Satz ist immer noch da, der Mensch ist eigentlich gut. Das ist irgendwo die Grundüberzeugung, wobei wir natürlich auch sagen müssen, von menschlicher Sicht her tun Menschen viel Gutes, sind Menschen auch relativ gut, wenn man es mal so sagen soll. Von Gottes Perspektive her sind sie, und das haben wir natürlich auch in der Bibel ausgedrückt, sind sie nicht gut. Bleibt letztlich nicht wirklich irgendwas Gutes übrig, was Gott anerkennen könnte und sagen könnte, also das ist jetzt wirklich gut, also wenn ich da ein Auge zudrücke, dann komm mal hier rein, dann nehme ich dich an. Nein, es ist keiner gerecht, heißt es in Römer 3, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Also das ist das vernichtende Urteil von Gottes Perspektive, von der Perspektive der Heiligkeit Gottes her. Und Paulus sagt das ja dann von sich selber, Römer 7, ich weiß, dass in mir, Das heißt, in meinem Fleisch, also in meinem natürlichen Menschsein, nichts Gutes wohnt. Der fleischliche Mensch, der Mensch ohne Gott, erkennt also seine Sündhaftigkeit, seine Verlorenheit nicht und erkennt andererseits die Güte Gottes nicht, kann eigentlich beides dann nicht sehen und erkennen. Es kann nur durch Offenbarung durch den Heiligen Geist, indem das Heilige Geist uns die Augen öffnet, erkannt werden. Und im Grunde geht es auch nur ein Stück weit miteinander. Indem wir die Heiligkeit Gottes erkennen, erkennen wir etwas von unserer Sündhaftigkeit. Indem wir unsere Verlorenheit und Sündhaftigkeit erkennen, können wir etwas von Gottes Heiligkeit und Gottes Güte und Gutsein erkennen. Der gute Gott und das Böse in der Welt, deshalb ist natürlich, weil eben der Mensch ohne Gott sich selber nicht sieht, so wie Gott ihn sieht und immer noch meint, er ist ja eigentlich im Grunde gut, deshalb kann natürlich auch dann das Urteil letztlich über Gott auch kein richtiges sein. Wenn der Mensch das viele Böse in der Welt sieht, das die Sünde in der Welt anrichtet, dann stellt er eben Gott in Frage. Wie kann Gott das zulassen? Und da ist natürlich auch ein Geheimnis, wie ein liebender Gott, der gleichzeitig allmächtig ist, tatsächlich eben diese Welt so hat laufen lassen, wenn man so will. Aber Gott hat uns eben den freien Willen gegeben als Menschen, und dieser freie Wille, der ist eben auch getestet worden, und wir Menschen sind gefallen. Wir sind deshalb in die Fänge des Bösen geraten, weil das Böse ja nicht nur eine sächliche Sache ist, sondern auch der Böse dahinter steht. Deshalb im Bösen drin stecken als Menschen, zunächst mal, solange wir nicht erlöst worden sind durch Jesus Christus und wir eben dann auch keinen klaren Blick haben können. Von Gott aber, und das ist wichtig auch nochmal hier zu sagen, etwa im 1. Johannesbrief, das lese ich gleich, Jakobus, wir haben die Botschaft, die von ihm gehört, und verkündigen sie euch, Gott ist Licht und es ist keine Finsternis in ihm. Oder hier, wo es um die Versuchung geht, niemand sagt, wenn er versucht wird, also zum Bösen versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, also Gott hat nichts in sich, was irgendwie zum Bösen, fürs Böse angreifbar wäre sozusagen, und er selbst versucht niemand zum Bösen hin. Gott prüft, haben wir bei Abraham, aber er versucht niemand sozusagen zum Bösen zu verführen. Jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird, danach, wenn die Begierde empfangen hat, nämlich mein Ja, ich kooperiere mit meiner Begierde, mit meinen Trieben zum Bösen hin, dann begehrt sie die Sünde, gebiert sie die Sünde, wenn sie aber die Sünde vollendet ist, gebiert sie den Tod. Meine lieben Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk von oben herab, vom Vater der Lichter. Also da wieder, das ist eindeutig. Jedes Gute hat seinen Ursprung in Gott. Er ist in seinem Wesen gut als einziger und deshalb alles Gutes letztlich kommt aus dieser Quelle. Und der Mensch, der immer wieder Gott anklagt, zeigt damit letztendlich nur, dass er eben verblendet ist und keinen klaren Blick weder für sich selber noch für Gott hat und auch nicht wirklich haben kann. Soweit einfach nur mal kurz so ein bisschen ein paar Gedanken objektiv von der Bibel her gesehen zu diesem Thema. Jetzt möchte ich zurückkommen zu diesem Gedanken, wie ist es mit mir und der Güte Gottes? Wie ist es mit dir und der Güte Gottes? Denn deine Güte ist mir vor Augen. Von diesem Vers her, über diesen Vers bin ich gestolpert sozusagen. Davon bin ich erst mal ausgegangen und habe mich gefragt, wie hat das ausgeschaut in meinem Leben mit der Güte Gottes? wohl als erstes gesehen, ich habe eigentlich von Kindheit an viel von Gottes Güte erlebt. Ich bin in einer gläubigen Familie aufgewachsen. Mit 13 habe ich mich mal ganz entschieden für Jesus, zu Jesus bekehrt. Und seitdem versuche ich mein Leben als Christ zu leben. Bin also von vieler Hinsicht auch bewahrt worden von manchem, habe viel an Güte Gottes erlebt. Meine Frau, meine erste Frau, muss ich ja sagen, ich komme da nochmal drauf zurück, mit ihr war es genauso. Und als wir in die erste vollzeitige Gemeinde gegangen sind, damals nach Österreich, waren wir in jeder Hinsicht zusammen wirklich ganz tief überzeugt von Gottes Güte. Gott ist gut, er hat einen guten Weg für uns und den Weg gehen wir im Vertrauen auf ihn. Egal, was menschliche Überlegungen dann alles dazu vielleicht, was die sagen könnten. Ich war damals in der finanziellen Hinsicht so, dass wir eigentlich mit diesem Umstieg auf etwa 2/3 unserer Einnahmen verzichtet haben. Weil wir haben beide normal verdient in Bayern, damals in Tronreuth. Und Debbie hat überhaupt dann nicht mehr gearbeitet und ich habe deutlich weniger verdient. Wir haben aber in der Kirche gewohnt, also eine Dienstwohnung gehabt und haben dort also nur die Unkosten bezahlt. Und deshalb konnten wir mit einem niedrigen Gehalt über die Runden kommen. Es hat uns aber keine Sorgen oder Gedanken gemacht, weil wir, wie ich sage, tief davon überzeugt waren, Gott hat einen guten Weg, das ist Gottes Weg für uns, den gehen wir, er ist gut. Im Midlife dann, als wir zurück sind nach Deutschland, ich war etwas über 40, meine Frau glaube ich gerade so knapp 40, habe ich dann die erste Renteninformation in Deutschland bekommen und das war ein Stück weit ernüchternd, weil ja nicht nur gesagt wird, ja bis jetzt haben Sie sowas eingezahlt, sondern wenn das so weitergeht, dann haben Sie so eine Rente zu erwarten. Und wie gesagt, das war dann doch ein Stück weit ernüchternd, auch wenn diese 10 Jahre Österreich da nicht mit einbezogen waren. Wir haben damals im Grunde diese Entscheidung wirklich neu getroffen. Herr, wir vertrauen dir, wir gehen deinen Weg, weil wir auch überzeugt sind, du meinst es gut, du hast einen guten Weg für uns, deshalb gehen wir diesen Weg weiter. Wenn wir, wie das der Apostel Paulus mal sagt, zu den Galaterchristen, ihr habt im Glauben angefangen, wollt ihr denn jetzt in eigener Kraft, im Fleisch, wie es nach der Lutherübersetzung heißt, vollenden? Wollt ihr jetzt in eigener Kraft weitermachen, nachdem ihr im Glauben angefangen habt? Und Paulus sagt ja hoffentlich nicht sozusagen, also mit diesem Gedanken sagt er das. Und das war für uns genau diese gleiche Sache. Wenn wir jetzt in eigener Kraft weitermachen wollen, dann müssen wir letztlich sagen, die ersten 40 Jahre unseres Lebens haben wir alles verkehrt gemacht. Nein, wir haben uns entschieden auf dieser Basis, wir vertrauen Gott, er hat einen guten Weg mit uns, machen wir weiter. Viele Jahre später sozusagen kam dann für uns das Schicksalsjahr, möchte ich fast mal sagen, Prüfungsjahr 2010. In diesem Jahr bin ich am Anfang des Jahres, ich hatte es erst schon erwähnt, an die Dialyse gekommen. Ich hatte schon die letzten Jahre mit der Gewissheit gelebt, irgendwann wird es soweit sein. Ich war als nierenkrank eingestuft. Die Gemeinde und ich, wir hatten viel um Heilung gebetet. Und mein Herzensschrei war auf jeden Fall 2001, als ich aus dem Krankenhaus rauskam, Herr, wenn ich an der Dialyse irgendwann komme, dann aber doch nicht jetzt, wo meine beiden Kinder noch in der Schule sind. Das geht doch nicht. Herr, gib mir die Gnade, dass ich an die Dialyse komme, wenn meine Kinder selbstständig sind. Im Jahr 2010 hat unser Ricky geheiratet. Esther hatte schon vorher geheiratet. Das war das Jahr, wo beide Kinder wirklich ganz und gar den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht haben. In dem Jahr bin ich an die Dialyse gekommen. Gott hat den Schrei meines Herzens genau gehört. Er hat, er hat mich nicht gesund gemacht, aber ich habe mit der Dialyse leben können. Ich lebe jetzt mit einer neuen Niere. Gott hat ja, Gebet erhört auf jeden Fall. Er hat sich als gnädig erwiesen, als treu sorgender himmlischer Vater. Das Dritte, was in diesem Jahr 2010 allerdings dann passiert ist, das hat für mich die Güte Gottes vernebelt, nämlich eine Krebsdiagnose von meiner Frau. Es war Eierstockkrebs, eine lange, lange OP. Knapp 8 Stunden war sie im OP. Der Arzt hat mir nachher gesagt, sie haben alles abgesucht. Es waren eben schon Metastasen da. Alles, was sie irgendwie sehen konnten, haben sie entfernt. Aber man muss davon ausgehen, dass da noch viele kleine Ansätze sind. Um die muss ich jetzt die Chemotherapie kümmern. So hat er es mir damals gesagt. Also Chemotherapie war praktisch von daher gesehen eine klare, logische Schlussfolgerung. Die hat meine Frau auch mit und durchgemacht. Sie hat von dieser Diagnose her nicht mehr ganz 2 Jahre gelebt, also knapp 2 Jahre. Und dann hat der Herr sie heimgerufen in die Ewigkeit. Sozusagen hat sie die Rente beim Herrn angetreten. Für mich war eigentlich an dem Punkt irgendwo alles finster. Es war alles irgendwie ein Schlusspunkt. Ich habe keinerlei Perspektive gehabt, wie kann denn jetzt mein Leben weitergehen. Und deshalb habe ich auch keine Perspektive gehabt für die Güte Gottes in meinem Leben jetzt. Das muss ich ganz klar hier bekennen. Aber Gott hat mich aus dieser Dunkelheit rausgeführt, hat mir neue Perspektive gegeben, sowohl beruflich, also eben, bin damals nach Berlin umgezogen, als auch, und das war beides Berlin in diesem Fall, als auch in Bezug auf eine zweite Frau, die der Herr mir geschenkt hat, nicht ganz zwei Jahre nach dem Heimgang von Debbie haben Daniela und ich geheiratet. Und ja, in diesem Prozess dahin hat Gott mir die Augen auch wieder für seine Güte geöffnet. Und er hat mir eine ganz und gar neue Perspektive für den Rest meines Lebens geschenkt. Ich möchte euch noch eine Geschichte, die Geschichte eines guten Freundes von uns in Berlin, kurz erzählen. Das war soweit meine Geschichte. Andreas hatte einen Gehirntumor, schon bevor wir uns überhaupt kennengelernt haben, eine OP. Das war gutartig damals, 2011, glaube ich, war die OP. Und er lebt aber mit dem Gedanken oder mit der Aussage der Ärzte, es kann irgendwann was wiederkommen. Man weiß es nicht und es kann auch was Bösartiges kommen. Auch das kann man nicht ausschließen. Letztes Jahr, 2020, war dann wieder etwas da, ist wieder etwas gewachsen in seinem Kopf und er hat gesagt, Gott ist gut. Er hatte ja sowieso das Thema Gnade für sich in diesen Jahren, wo wir uns kannten, ganz tief und für sich entdeckt und hat wirklich viel über die Gnade gesprochen, auch immer wieder. Und er hat gesagt, Gott ist gut, Gott hat einen guten Weg mit ihr, mit mir, wie auch immer es jetzt weitergehen wird. Und als die Botschaft kam, das Gewächs da ist bösartig, hat er gesagt, Gott ist gut. Gott hat einen guten Weg, Gott meint es gut mit mir, Gottes Güte gilt. Und dann hat er Bestrahlung gemacht und danach noch eine Chemotherapie. Die Bestrahlung war letzten Herbst, die Chemotherapie Winter bis Frühsommer. Und er hat immer daran festgehalten und immer wieder das bekannt, Gott ist gut. Jetzt vor 14 Tagen, glaube ich, haben wir telefoniert, da war das Ende seiner Reha. Er hat gesagt, es geht mir gut, ich fühle mich gut, Gott ist gut. Wie meine Zukunft sein wird, ich weiß es nicht, es liegt in Gottes Hand, aber Gott ist gut. Ein gewaltiges Lebenszeugnis von ihm in der Gemeinde dort, wo wir eben auch waren, in seiner Arbeitsstelle und Umgebung, überall eigentlich jedem, der ihn kennt, weiß diesen Gedanken, glaube ich, von ihm, dass er überzeugt ist, Gott ist gut. Ich glaube, es lohnt sich für jeden von uns, diesen Gedanken der Güte Gottes und ganz persönlich mal ins Auge zu fassen und sich zu fragen, wie ist es bei mir? Sehe ich die Güte Gottes? Habe ich die klar im Blick? Oder wie es am Psalm 27 heißt, ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Ich glaube, ich halte daran fest, ich werde die Güte sehen, die Güte Gottes. Das ist die Luther-Übersetzung, die hat diesen Vers eigentlich ein bisschen geglättet, weil es eigentlich ein unvollständiger Satz ist. In der Elberfeld-Übersetzung oder auch hier in dieser neuen evangelistischen Übersetzung heißt es folgendermaßen: Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre oder wenn ich nicht glauben könnte, die Güte des Herrn zu schauen im Lande der Lebendigen. Punkt. Abgebrochen. Wenn ich mir, so sagt es David, wenn ich mir nicht sicher wäre auf meinem Weg, die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen wieder zu schauen, dann stehe ich am Abgrund. Wo soll ich hintreten? Soll ich auf die Sorge treten? Was wird werden? Soll ich auf die menschliche Unsicherheit hintreten? Was kann ich denn tun? Soll ich auf irgendwelche menschlichen Spekulationen treten? Wie kann ich mir meine Zukunft ausmalen? Soll ich auf die Ängste treten, die sich melden wollen? David empfindet, wenn ich nicht sicher wäre, wenn ich nicht glauben könnte, dass die Güte des Herrn auch morgen noch, auch in diesem Leben noch für mich sichtbar werden wird, dann bin ich hier am Ende. Dann weiß ich nicht, wie ich weitermachen soll. Im Grunde ist das ein Stück weit die Wahl, vor der wir alle stehen. Entweder ich vertraue Gott und seiner Güte in meinem Leben oder ich bin an dem Punkt, wo ich sagen soll, ja, wie denn? Da kann ich doch eigentlich nur in Sorge und Ängste immer wieder hineinrutschen oder diese werden sich immer wieder in mir melden und überhand nehmen wollen in meinem Leben. Ich möchte noch eine kurze Geschichte erzählen. Aus einem Seniorenkreis, den ich mal geleitet habe eine Weile, da kam eine der Teilnehmerinnen ins Altersheim und sie war im Rollstuhl. Das heißt, sie konnte eigentlich kaum abgeholt werden. Wir haben deshalb gesagt, wir fahren zu ihr hin und machen das dort. Wir nehmen einen Kuchen mit, bitten das Heim, dass sie uns einen Kaffee machen. Und das hat auch super geklappt und wir haben uns da in einem Zimmer treffen können. Eine der Teilnehmerinnen, die normalerweise dabei war, hat gesagt, ich mache da nicht mit. Ich habe dann versucht nachzufragen und so weiter und stellte sich heraus, sie will nicht ins Altersheim. Sie will überhaupt nichts mit dem Altersheim zu tun haben. Da will sie nicht hin, da will sie nichts von hören und wissen. Sie hat mit einer gewissen Sorge und Angst gelebt, ja, wenn ich da mal hinkomme, dann ist aus, dann ist das die letzte Station. Das will ich nicht, damit will ich nichts zu tun haben, das schiebe ich so weit wie möglich von mir weg. Ich habe ihr versucht, deutlich zu machen, ja, schau mal, wenn du heute auf Gott schaust und sagst, Herr, danke, heute bin ich noch selbstständig, habe meine eigene Wohnung, kann mein eigenes Essen machen, kann meine eigene Wäsche waschen, danke, Herr. Und wenn du heute in dieser Dankbarkeit leben kannst, dann könntest du doch auch in Zukunft, wenn es mal tatsächlich so sein sollte, dass du ins Altersheim kommst, dem Herrn danken und sagen, Herr, ich kann mich nicht mehr selber versorgen, aber danke, dass es dieses Heim gibt, wo ich Hilfe bekomme. Nein, heute schon, obwohl sie noch ganz selbstständig ist, lebt sie in einer gewissen Angst vor einer möglichen Zeit im Altersheim. Ich glaube, das ist doch irgendwo auch ein Stück weit unsere Wahl. Will ich heute schon für irgendwelche Zukunftsdinge in Angst oder in Sorge leben? Was ist es in deinem Leben, was dir heute schon Sorge und Ängste bereiten will? Und du deshalb einen klaren Blick für die Güte Gottes nicht mehr hast und haben kannst. Und dass die Güte Gottes immer vernebelt wird in deinem Leben, weil vielleicht einfach das Älterwerden dir Mühe macht. Das Älterwerden ist ja mit manchem loslassen müssen. Ich kann nicht mehr alles, was ich mal konnte und so weiter. Oder ist es einfach auch eine Unsicherheit über deine Arbeitsstelle? Ist die Arbeitsstelle unsicher und du weißt nicht, ob du in einem Jahr noch dort in dieser Arbeit sein kannst? Oder ist es einfach das Krankenhaus, weil du einen Termin hast oder etwas hinter dir hast, was Mühe und Sorge bereitet hat? Oder sind es einfach die Kinder, die du natürlich nicht, wenn sie älter werden, nicht so beschützen kannst wie als Babys? Ich weiß noch, wie wir damals unsere Esther zum Kindergarten gebracht haben. Wir haben gesagt, sie geht raus in die große Welt. Bisher war sie in unserer Obhut den ganzen Tag und jetzt ist der erste Schritt raus in die große Welt. Was können wir tun? Wir können sie nur dem Herrn anbefehlen, wir können nur für sie beten. Wir können nicht jeder überall mitgehen. Das ist aber so und das wird auch immer so sein mit allen Kindern. Wir wollen sie ja in die Selbstständigkeit hineinführen. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, wo diese Unsicherheit und dieses Vernebeln des klaren Blickes für die Güte Gottes herkommen kann, wo diese Anfechtung herkommen kann. Und ist bei dir vielleicht etwas ganz anderes als bei deinem Nachbarn oder wie es bei mir mal war. Ich möchte euch noch einen Vers mitgeben und dann euch in eine Minute oder so auch in die Stille einfach schicken jetzt. Und zwar den letzten, das ist diese Wahl, die wir haben, entweder ich vertraue oder kann ich eigentlich nur in Sorge und Ängste immer wieder landen und damit zu tun haben. Den letzten Vers aus dem 23. Psalm. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang, sagt David da. Feste Überzeugung, Gutes, Barmherzigkeit, weil Gott ein gütiger Gott ist, werden sie mir folgen. Und die Zukunft? Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Alles drin, alles umschlossen in diesem Vers. Lass uns eine Minute Stille nehmen, wo du einfach dieses Thema der Güte Gottes für dich ganz persönlich mit Gott ansprechen kannst. Ich werde dann in einem Gebet abschließen.